Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir haben vorhin mit dem Journalisten Moritz Müller von den Nachdenkseiten über die Entlassung von Julian Assange gesprochen und haben dabei versucht, noch ein bisschen die Hintergründe seiner Inhaftierung, überhaupt seinen Fall in Erinnerung zu rufen und haben festgestellt, dass hinter diesem Fall durchaus noch andere Fallstricke lauern als nur der Kampf mit einer Supermacht, sondern es stellen sich auch ethische Fragen des Journalismus. Wir wollen das jetzt besprechen mit einem echten Fachmann in dieser Sache, nämlich dem emeritierten Kommunikationswissenschaftler Hans-Matthias Kepplinger vom Institut für Publizistik in Mainz. Herzlich willkommen, Herr Kepplinger.
Ja, guten Tag.
Herr Kepplinger, der Fall Assange hat ja wie in einem Brennglas den Konflikt offengelegt. Wie weit darf ein Journalist in der Verletzung von Recht und Gesetz gehen, um seine Arbeit zu erledigen? Und wie weit darf ein Staat gehen, um seine Geheimnisse zu schützen? Julian Assange wurde vorgeworfen, Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Die USA wurde simple Rache unterstellt. Wie beurteilen Sie den Fall Assange?
Also, ich glaube, man kann hier nicht schwarz-weiß urteilen. Assange hatte auch ein persönliches Interesse. Er ist ein Aktivist in dieser Szene gewesen und er hatte ein persönliches Interesse. Es geht nicht nur um Information, sondern es geht auch darum, einzugreifen in das Ganze. Und insofern ist das ein schwieriger Fall, ob man das Vorgehen gegen Assange billigt oder ob man es missbilligt.
WikiLeaks ist ja immer auch im Verdacht gewesen, eigentlich nur daran interessiert zu sein, Geheimnisse zu offenbaren oder Geheimnisse zu veröffentlichen und sie gar nicht journalistisch einzuordnen. Und WikiLeaks wiederum hat gekontert, ja, das ist natürlich der berühmte Vorwurf von Staaten, um ihre schmutzigen Geheimnisse vor Entdeckung zu schützen. Würden Sie auch zugestehen, dass WikiLeaks durchaus auch Leichen im Keller hat, also nicht wirklich richtig journalistisch gearbeitet hat?
Also mit Sicherheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit hat WikiLeaks nicht im üblichen Sinn journalistisch gearbeitet. Das Wesen oder der Kern der journalistischen Tätigkeit besteht ja darin, dass Journalisten, also neutrale Beobachter, Informationen prüfen und wenn die geprüft sind und akzeptabel erscheinen, weiterleiten. Das sind ja nicht einfach Transportarbeiter. Und insofern kann man WikiLeaks nur bedingt mit traditionellem Journalismus vergleichen. Man würde Journalisten wirklich übel Dinge vorwerfen, implizit, wenn man sagen würde, Journalisten handeln wie WikiLeaks.
Es ist aber unbestritten, dass WikiLeaks Verdienste sich eben erworben hat. Wir würden nie von den Kriegsverbrechen der USA im Irak oder in Afghanistan erfahren haben, wenn diese Dokumente nicht veröffentlicht worden wären oder diese Videos. Das Gleiche gilt für andere große Fälle wie Watergate, den Vietnamkrieg, die Tuskegee-Syphilis-Studie, NSA-Skandal und so weiter. Haben Sie eine Faustformel dafür, wie ein Journalist einschätzen kann, hat er einen Freibrief, um Recht und Gesetz zu brechen, wenn er den Eindruck hat, hier muss ein Skandal aufgeklärt werden oder muss auch ein Journalist sich da etwas zurücknehmen?
Das ist eine Grundsatzfrage. Natürlich tendiert man dazu zu sagen, Journalisten sollen alles ans Licht der Öffentlichkeit bringen, was ihnen interessant erscheint. Das ist aber eine ziemlich naive, wenn auch verständliche Sichtweise, denn auch Journalisten müssen sich fragen, was sie mit ihren Informationen unter Umständen unbeabsichtigt Negatives bewirken. Und das ist bei WikiLeaks meinem Eindruck nach nicht hinreichend geschehen.
Würden Sie aus heutiger Sicht im Nachblick bestimmte berühmte Fälle von Whistleblower-Tum nochmal neu bewerten, meinetwegen die Spiegel-Affäre oder die Watergate-Affäre?
Also Watergate-Affäre, da bin ich zu weit weg von. Ich war zwar damals in Amerika, aber ich habe das im Grunde nicht direkt verfolgt. Was meinen Sie mit der Spiegel-Affäre? Meinen Sie die Geschichte mit dem Relotius?
Nein, die Spiegel-Affäre damals mit Augstein, also wo dem Spiegel vorgeworfen wurde, sie würden die Sicherheit der Bundesrepublik gefährden.
Das war ein maßloser Vorwurf und das Vorgehen gegen den Spiegel und gegen Augstein war maßlos überzogen und es nicht zu rechtfertigen.
Das heißt, Sie würden sagen, die Spiegel-Affäre zum Beispiel ist so ein Fall, wo man den Journalisten nicht vorwerfen kann, ihre Aufgabe überdreht oder überzogen zu haben?
Nein, überhaupt nicht. Es ging ja um die Sicherheit der Bundesrepublik Und der Spiegel hat damals aufgedeckt oder publiziert, dass die Sicherheit der Bundesrepublik, militärische Sicherheit, nicht in der behaupteten Weise existierte. Und das war eine wichtige Information, die auch dazu beigetragen hat, diese Sicherheitslücke zu schließen.
Viel diskutiert wurde ja auch, ich glaube, es war in den 90ern oder in den 2000er Jahren, diese sogenannte Lex Kohl. Also als Helmut Kohl, der Ex-Bundeskanzler, sich erfolgreich juristisch dagegen gewehrt hat, dass im Zusammenhang mit der CDU-Spendengeld-Affäre Abhörprotokolle der Staatssicherheit veröffentlicht wurden, wo Journalisten mutmaßten, in den Protokollen könnte tatsächlich ja Informationsgehalt bestehen, weil das mitgeschnittene Telefonate waren mit zum Beispiel Leisler Kiep, mit anderen wichtigen Personen in der CDU Finanzverwaltung. Wie würden Sie das beurteilen? Ist das tatsächlich eine Lex Kohl, mit der man die Freiheit der Medien beschnitten hat, zu Unrecht? Oder hat hier tatsächlich eine Güterabwägung stattgefunden, wo man gesagt hat, das Privatrecht von Helmut Kohl auf seine Unverletzlichkeit seiner Privatsphäre ist viel wichtiger gewesen?
Also bei meinem Eindruck oder meiner Einschätzung war das keine Lex Kohl, sondern die Unterlagen der Stasi sind ja nicht unbedingt zuverlässig. Und nicht nur Kohl ist in diesen Unterlagen, höchstwahrscheinlich sind andere Personen auch in den Unterlagen. Also ich habe von der Stasi jahrelang Material zugespielt bekommen, mit dem die Stasi, Mauerstraße 101, glaube ich, war die Adresse, die Stasi Personen in der Bundesrepublik anschwärzen wollte. Also man kann solche Quellen nicht einfach offenlegen, ohne sie zu prüfen. Das widerspricht dem journalistischen Ethos.
Da gibt's ja auch Vorwürfe in ganz aktuellen Fällen, wo vermutet wird oder wo gemutmaßt wird, dass geheimdienstliche Dokumente oder dass geheime Dokumente, vertrauliche Dokumente ganz gezielt an Journalisten herausgegeben wurden beziehungsweise ihnen zugespielt wurden, um auf diesem Wege politischen Kontrahenten zu schaden. Ist das ein echtes Problem im Journalismus?
Journalisten sollten sich dessen bewusst sein. Hier wird über die Bande gespielt und das ist kein neues Phänomen. Das hat schon Bismarck gehandelt mit den Emser-Depeschen. Also über die Bande wird hier schon seit langem gespielt. Hier, glaube ich, ist es notwendig, dass Journalisten und alle, die mit dem Metier zu tun haben, sehr sorgfältig abwägen, ist hier eine Offenlegung akzeptabel oder mache ich mich zum Handlanger von Dritten, von denen ich gar nicht weiß, wer sie sind.
Nicht nur WikiLeaks hat man ja vorgeworfen, dass das Missverhältnis an Datenmengen, das sie hatten und dem, was sie dann letztlich veröffentlichten, dass das in keinem Verhältnis stand und dass man den Eindruck hatte, dass das willkürlich ausgewählt wurde. Das Gleiche gilt für die anderen großen Investigationsprojekte der letzten Jahre wie LuxLeaks oder Panama Papers und so weiter. Auch da wurde ja vielfach vorgehalten, dass immer nur, wie soll ich sagen, Skandale aufgedeckt wurden, die Potentaten aus der dritten Welt betrafen oder so. Was würden Sie sagen, ab wann muss ein Journalist sagen, da lasse ich lieber die Finger von oder da verzichte ich im Zweifel auf eine Veröffentlichung, weil der Kollateralschaden viel größer ist, den ich damit anrichte?
Die Alternative ist meines Erachtens nicht so gestellt. Es geht nicht darum, zu veröffentlichen oder nicht zu veröffentlichen, sondern es geht darum, wenn die Information wirklich brisant erscheint, dann muss sie aber gekennzeichnet werden als Möglichkeit, nicht als ein Faktum, als eine feste Wahrheit. Wenn das als Möglichkeit gekennzeichnet wird, und zwar nicht nur sozusagen augenzwinkernd, sondern ernsthaft, dann ist es in Ordnung. So wie ein Historiker, der meinetwegen aus irgendwelchen archäologischen Funden eine Stadt rekonstruiert, und am Ende sagt, so könnte es gewesen sein oder so kann es sein. Also hier ist generell durchaus ein berechtigtes Interesse vorhanden an der Veröffentlichung, aber man muss den unbeteiligten Dritten, nämlich den Lesern, Hörern und Zuschauern, auch klar machen, dass es sich hier nicht um ein Faktum, sondern um eine Möglichkeit, um eine Behauptung handelt.
Wie sehen Sie oder wie schätzen Sie das ein? Welche Gefahren drohen dem investigativen Journalismus aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz?
Da wird viel drüber spekuliert, aber man weiß ja, dass man heute auch praktisch Stimmen nachbilden kann. Da muss man wirklich mit rechnen, dass es früher oder später auch Mächte wie die, wie Russland oder auch andere Mächte, könnte auch in Amerika irgendjemand sein, dass die solche Fake News in Umlauf bringen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das geschieht.
Der Gründer von WikiLeaks, Julian Assange, ist nach jahrelanger Auslieferungshaft im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh aufgrund einer Einigung mit der US-amerikanischen Justiz freigekommen. Aber es bleiben eben grundsätzliche ethische Fragen des Journalismus. Die haben wir versucht, ein wenig zu erhellen und zu erklären mit dem emeritierten Kommunikationswissenschaftler Hans-Matthias Kepplinger, der früher am Institut für Publizistik in Mainz gearbeitet hat. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kepplinger.
Ich danke Ihnen.